Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Das Spektakel-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln endet 3:3. Robin Hack gelingt ein Doppelpack in Rekordzeit. Fast das ganze Stadion wirkt regelrecht entfesselt. Leider sind wir defensiv wieder zu unaufmerksam. Das sind die Zutaten eines turbulenten Derby-Nachmittags in Mönchengladbach. Wir waren vor Ort und sprechen heute über das Derby, was eigentlich nur noch hätte mit 3:2 für uns enden müssen. Dann wäre es ein episches Wochenende gewesen. So war es aber trotzdem ganz gut. Und wir blicken natürlich hier in der Folge auch voraus auf das wichtige Pokalspiel am Dienstagabend in Saarbrücken. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach, und zugeschaltet ist auch heute wieder Fabian. Hi.
Ja, 3:2 wäre großartig gewesen. Ich hätte auch das 4:3 genommen, wenn Stevie Leiner letztlich kurz vor Schluss noch das 4:3 gemacht hätte. Ja, die Chancen waren da, das Spiel zu gewinnen. Ist natürlich dann bitter, wenn man das feststellen muss. Gerade in einem Derby tut es natürlich noch mal mehr weh als normal. Aber am Ende, ja, muss man damit zufrieden sein, dass man das Derby nicht verloren hat. Und ich denke, ja, Borussia hatte die etwas besseren Chancen. Trotzdem war es einfach ein sehr wildes Spiel, hätte auch in eine andere Richtung kippen können. So muss man fast mit diesem Punkt irgendwie noch ganz zufrieden sein.
Ja, das Derby hatte wirklich alles, was ein Derby braucht, bis auf den richtigen Sieger. In dem Fall am Ende ein Ergebnis, mit dem beide jetzt nicht so richtig super leben können. Sicherlich ist der 1. FC Köln, der die Punkte noch viel dringender braucht als wir, aber für uns jetzt auch nicht ganz schlecht, dass wir zumindest nicht haben dieses Spiel verloren. Ne? Das wäre einerseits für die Stimmung ganz mies gewesen und vor allen Dingen auch für die Tabelle. So sind es zumindest weiterhin die ominösen 9 Punkte auf den 1. FC Köln, der weiter auf dem Relegationsplatz ist. Lass uns, bevor wir auf die Aufstellung blicken und die Partie nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen, vielleicht auch mal ein bisschen auf die Stimmung blicken. Jetzt waren wir beide vor Ort. Das hat es jetzt auch nicht so oft gegeben in jüngerer Vergangenheit bei Heimspielen. Zuletzt war das Ende Oktober gegen Heidenheim der Fall. Und man hat jetzt schon gemerkt, also, dass es ein besonderes Spiel war. Ich würde auch so weit gehen, ich habe den Borussia Park selten so stimmungsvoll erlebt. Jetzt mal abgesehen, natürlich von der 7. bis zur 32. Minute war es schon richtig, richtig gut.
Ja, das stimmt. Es war natürlich ein Auf und Ab, wie das Spiel selber auch. War es stimmungstechnisch auch ein Auf und Ab. Ja, die halbe Stunde vor Spielbeginn auch schon. Ja, mal wieder so dieses klassische Einsingen, was man ja irgendwie sonst vielleicht von vor über 20 Jahren so kannte. In dieser halben Stunde fand ich hervorragend gut. Das hat schon gut funktioniert, hat schon Lust gemacht auf mehr. Und ja, es war phasenweise dann wirklich sehr gut, phasenweise natürlich auch mal wieder, auch natürlich durch den Spielverlauf bedingt, nicht ganz so optimal. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, nach dem 3:2 war das schon wirklich absolute Spitzenklasse, wie laut der Borussia Park da war. Das war wirklich bemerkenswert und ein schöner Moment.
Und dann lass uns reingehen zum Start, der Blick auf die Aufstellung. 4-3-3 in der Formation mit Elvedi und Wöber in der Innenverteidigung. Verteidigung, Skelly und Netz außen, Netz letztendlich reingekommen für Ko Itakura und Joe Skelly positionsgetreu für Stefan Leiner. In der Zentrale, spannendste Personalie, wieder ohne Rocco Reitz von Anfang an. Vorne dann Jordan, flankiert erneut von Nathan Gumu und Frank Honorat. Irgendwelche großen Überraschungen, die du ausgemacht hast, als es 14.30 Uhr war und die Aufstellung bekannt gegeben wurde?
Ja, wir haben ja am Abend vorher schon über die Formation gesprochen und ja, mein Tipp war, dass es die Viererkette wird. Mein Tipp war, dass Nico Elvedi rausfällt. So war es jetzt zur Überraschung vieler Ko Itakura, der gestern rausgefallen ist. Ja, interessant auf jeden Fall, dass wir, es sind immer viele Änderungen in der Abwehr, diesmal jetzt wieder 2 Anpassungen. Das ist natürlich, auf der einen Seite sind diese Änderungen auch immer nachvollziehbar, ist ja auch gut, es gibt diesen Konkurrenzkampf. Ja, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht leidet auch eine gewisse Eingespieltheit dann darunter, die man nie so ganz findet, weil man immer mal wieder Änderungen in der Formation hat und immer wieder neu zusammengewürfelte Viererketten, Dreierketten, Fünferketten, wie auch immer. Das war vielleicht dann gestern so die große Überraschung, dass es tatsächlich Itakura erwischt hat und der gefühlt, seit er bei Borussia spielt, zum ersten Mal auf der Bank saß eigentlich. Ansonsten natürlich ja, klarer Stammspieler. Und vorne, ja, eher keine Überraschung. Vielleicht hätte man Rocco Reitz aufstellen können, aber überraschend, dass er auf der Bank saß, war es natürlich jetzt auch nicht.
Dann lass uns mal reingehen in die Partie. Es begann ja denkbar schlecht aus Borussia-Sicht. Alidou in der 7. Minute erwischt Nicolas da, ja, man kann sagen, vielleicht auf dem falschen Fuß. Auf jeden Fall sieht Moritz Nicolas, der ja übrigens seinen Vertrag verlängert hatte. Am Freitag wurde es offiziell bekannt gegeben, bis 2029 erwischt er Moritz Nicolas wirklich auf dem falschen Fuß. Ein ganz, ganz krummes Ding aufs kurze Eck. Unfassbar, wie das Ding reingehen konnte und ein denkbar schlechter Start ins Spiel für Borussia.
Ja, ich konnte es gar nicht glauben, dass der Ball im Tor ist. Absurd. Und ja, da war natürlich die ganze gute Stimmung auch in den ersten Minuten erstmal irgendwie dahin. Und doch die große Angst da, dass man dieses Derby verlieren könnte. So beschissen will man natürlich nicht ins Derby starten, das ist klar. Positiv war aber, dass ich gerade in den ersten zwei Minuten danach die Mannschaft versucht hat, ja, sich aufzubäumen. Ja, Neuhaus mit dem Pfostenschuss hätte fast den postwendenden Ausgleich bedeutet, aber es hat nicht sollen sein. Und dann kam eigentlich ja die schwächste Phase im Spiel von Borussia. Die 20 Minuten danach bis zum Ausgleich letztlich waren wirklich fußballerisch auch einfach ja nicht gut.
Dann allerdings dieser Fehlpass von Timo Hübers müsste es gewesen sein. Neuhaus kann aufdrehen im Mittelfeld, sieht Franck Honorat, nimmt den mit und der zieht einfach mal ab. Sah jetzt auch nicht komplett unhaltbar aus, ist mir aber egal, 1:1, wichtiger Zeitpunkt, weil eben, du hast es angesprochen, in einer eigentlich sehr kreativlosen Phase von Borussia, in keiner guten Phase, und dadurch hat man das Spiel dann zumindest in der Schlussphase der ersten Halbzeit nochmal so ein bisschen drehen können. Also man hat ab sofort wirklich die Kontrolle in die Hand genommen und damit einher ging dann auch ein erneuter Stimmungswechsel im Publikum, also die Stimmung danach deutlich besser und Borussia endlich so richtig im Spiel angekommen, und so sollte das dann auch zumindest dann eben bis zum Ende auch der Fall sein. Also die ersten 30 waren echt Mist, aber danach war es ja ganz anders und Borussia war drin.
Ja, genau. Dann war es fast ein bisschen ja schade, dass man nicht diese Stimmung hat nutzen können, um vor der Pause noch das 2:1 nachzulegen. Klar, es gab nicht die Riesenchancen jetzt en masse in der Phase. Trotzdem hatte man das Gefühl, dass Borussia am Drücker war. Und das wäre, glaube ich, eine gute Phase gewesen. Und ich glaube, dann hätte man das Spiel auch nochmal wieder in eine andere Richtung lenken können. Hat nicht gereicht. Es war dann ein relativ wildes Spiel natürlich auch in vielen Phasen, weil Köln auch im Angriff immer wieder gefährlich war, immer wieder gefährliche Ansätze hatte. Das auch phasenweise ganz gut ausgespielt hat. Und mit dem 1:1 zur Pause musste man dann eigentlich auch soweit erstmal zufrieden sein. Und ich habe dann schon dran geglaubt, dass wir das Derby noch gewinnen können.
Zumal drei der vier Kölner Verteidiger gelb vorbelastet dann waren oder gelb vorbelastet in die zweite Halbzeit gegangen sind. Jordan hatte auch einmal den gelben Karton gesehen. Das war jetzt also auch nicht ideal. Aber also Jordan insgesamt auch ein Spieler, der total underrated jetzt ist, weil keine seiner vielen guten Aktionen zu einem Tor geführt hat. Und das wäre auch ein guter Ansatzpunkt, um direkt über die Phase zu sprechen, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gladbach kommt gut aus der Pause, würde ich sagen. Und er spielt sich in der 53. Minute eine sehr, sehr gute Chance zum Führungstreffer. Neuhaus ist es erneut, der abzieht, aber wieder steht der Pfosten im Weg. Diesmal nach Doppelpass mit dem gerade erwähnten, wie ich fand, bärenstarken Jordan Serbaccio. Also das hätte ein Tor verdient gehabt. Jordan generell mit super vielen Aktionen, wie er es macht, Signature Move, natürlich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehend, die Bälle dann ablegen, so abstreicheln fast zum Mitspieler. In der Szene hat das wieder überragend gemacht.
Ja, und leider natürlich nicht mit dem Tor belohnt. Das wäre auch da perfektes Timing gewesen, kurz nach der Pause dann wirklich in Führung zu gehen. Ja, und Neuhaus war leider nicht ganz glücklich. Also hatte ja einige Abschlusssituationen, zweimal wirklich nah dran. Er war kurz davor, eigentlich der große Derby-Held zu werden. Leider ist es nicht geworden. Ja, ist natürlich dann umso bitterer, wenn man sieht, dass Borussia eigentlich gut aus der Pause kommt, gutes Spiel macht, den Pfostentreffer. Das Stadion ist da und mitten in diese Phase hinein kommt dann dieser lange Freistoß, der irgendwie über viele Leute hinweg segelt und dann steht auf einmal Alidou frei und plötzlich steht es 2:1 und keiner weiß eigentlich so recht, warum.
aus dem Nichts also geht der FC wieder in Führung. Das war ein Schockmoment, aber zum Glück hatte Borussia dann noch ein paar Pfeile im Köcher. Und vor allen Dingen kam Robin Hack, ein goldenes Händchen von Seoane, wie sich herausstellen sollte. Hack kommt, es war ja ein Doppelwechsel insgesamt, Rocco Reitz auch reingekommen. Und dieses 2:2 war schon quasi eine Koproduktion von beiden. Erst wird Rocco Reitz beim Spiel nach vorne gefoult und Felix Zweier hat auch die Pfeife im Mund, entscheidet sich dann aber zum Glück von uns für den Vorteil und Stefan Leiner, der ebenfalls so ungefähr 8-9 Minuten früher eingewechselt worden ist, bringt die Flanke rein, Robin Hack mit dem Kopfball zum 2:2 und das war natürlich auch unfassbar wichtig, dass man jetzt auch relativ schnell dann diesen Ausgleich hat erzielen können und nicht erst auf so eine Lucky-Punch-Phase vertrauen musste, ne? Also weil da sind wir in den letzten Jahren jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft, dementsprechend ganz, ganz wichtig und nur 2 Minuten später dann die vollkommene Ekstase ausgebrochen.
Ja, das großartige Moment, dass Hack dann so schnell diesen Doppelpack macht. Ja, und uns gefühlt wirklich nah dran gebracht hat an den Derby-Sieg. Man hatte das Gefühl, mit diesen Wechseln auch der große Stärke des Kaders jetzt aktuell in der Phase, in der man nicht mehr so viele Verletzte hat, dass man einfach noch Leute von der Bank bringen kann. Hack, Reiz, die einen Unterschied machen können in dem Spiel. Und das hat man in der Phase total gemerkt. Also dann diese 3 frischen Kräfte alleine haben schon viel bewirkt und natürlich nicht zuletzt aufgrund der Torbeteiligung. Das ist ja wirklich phänomenal. Und besser kann man sich natürlich als Trainer auch kaum vorstellen. Du bringst neue Spieler und alle 3 fügen sich nahtlos in das Geschehen ein, bringen neue Impulse, sorgen für den Ausgleich, für den Führungstreffer. Der Borussia-Park steht komplett Kopf und das war eigentlich der Moment, wo man dann auch das Gefühl hatte, dass Borussia jetzt dieses Derby ziehen kann und Borussia gerade wirklich oben auf und deutlich die bessere Mannschaft dann auch in der Phase, bis zu dem 3:2. Die Kölner Reaktion dann allerdings fand ich wirklich auch bemerkenswert, habe ich nicht mehr mit gerechnet. Ich dachte, dieses 3:2, dieses schnelle 3:2 wird der Genickbruch für die Kölner. Ich habe mit dem Sieg fest gerechnet, aber diese Reaktion, auch diese unmittelbar folgenden Wechsel dann bei Köln, haben sich auch ausgezahlt und auch da kam nochmal Schwung von der Bank bei Köln und das, muss man sagen, leider kam dieser Schwung von der Bank und dieser Schwung hat natürlich dann auch für das 3:3 gesorgt. Das fand ich dann nochmal wieder eine unserer schwächsten Phasen tatsächlich, kurz nach dem 3:2, so diese 10 Minuten, erst in der Schlussphase hat Borussia sich dann eigentlich wieder besser gefangen.
In der Phase haben wir Kontrolle abgegeben, merkwürdigerweise. Ne? Vielleicht auch gar nicht merkwürdigerweise, vielleicht ist das auch ein Grundproblem von unserer Kaderstruktur gerade im zentralen Mittelfeld. Also man hat häufig das Gefühl, egal wen von den 4 wir aufstellen, alle haben ihre Stärken eher, wenn es darum geht, ein Spiel nach vorne anzukurbeln. Aber in der Situation hätten wir einfach mal eine ordnende Hand gebraucht, die vielleicht auch so ein bisschen Emotionen sogar aus dem Spiel, aus dem Stadion rausnimmt. Ne? Weil wenn man Köln dann eben mal ein bisschen laufen lässt, wenn Weigel dann mal seine Passqualitäten zur Geltung bringen kann, dann denkt der FC wahrscheinlich noch mehr darüber nach und es wird schwieriger dann auch, so einen Mute der Verzweiflung vielleicht gedeihen zu lassen. Und das hat ja Köln in der Phase wirklich stark gemacht. Also sie haben so gespielt, wie sie eigentlich seit Minute 30 dann nicht mehr gespielt haben tatsächlich. Ne? Also sie haben sich gar nicht mehr hinten reindrücken lassen. Sie haben tatsächlich selbst die Kontrolle übernommen und haben dann auch so eine Grundgefahr erzeugt. Das war ja direkt nach dem 3:2, wo dann die Freistoßsituation heraus entstand. Paccarada, der zum Glück dann in der Mauer landete, aber dann wenige Minuten später der ebenfalls eingewechselte Damian Downs mit dem 3:3 und der Abschluss auch blitzsauber. Ne? Also ist für Nicolas wirklich unglaublich blöde gelaufen. Einmal aufs kurze Eck, dann da aufs lange Eck, wo es dann auch immer so ein bisschen bahnschrankenmäßig aussieht, aber den trifft er auch perfekt. Ja, natürlich dann für uns blöde gelaufen. Aber trotzdem, nach dem 3:3 muss ich sagen, wiederum die Reaktion von uns wären stark.
Ja, die war dann wieder gut. Dann hat Borussia die Kontrolle wieder übernommen. Also es war wirklich auch natürlich nicht nur das Ergebnis und der Spielverlauf in der Statistik letztlich wild, sondern auch das Geschehen auf dem Platz war schon ein wilder Wechsel hin und her. Wie gesagt, ich glaube, am Ende war es Borussia, die besseren Chancen hatten. Gerade nach dem 3:3 fand ich, war Borussia doch wieder die bessere Mannschaft. und ja, war mit Sicherheit näher am 4-3 dran als Köln. Auch in der Nachspielzeit hatte ich das Gefühl, irgendwann, wenn Köln es schafft, dann wäre das wirklich schon der Lucky-Lucky-Punch. Und bei Borussia wäre es schon auch das Ergebnis der harten Arbeit und auch der Überlegenheit dann in den letzten Minuten wieder gewesen. Es wäre einfach die großartigste Geschichte gewesen, wenn Stevie Leiner nach seinem Krebs-Comeback in diesem Jahr sich in der letzten Minute zum absoluten Derby-Helden gekrönt hätte. Das wäre, glaube ich, die Geschichte des Tages gewesen. Dann hätten wir, glaube ich, wirklich in 40 Jahren noch von diesem Derby-Tag erzählt mit einem Sieg in der letzten Sekunde. So war es ein denkwürdiges Derby, ein Derby, an das wir mit Sicherheit noch lange zurückdenken werden, aber leider eben kein großer Erfolg, an den wir uns dann immer wieder gerne zurückerinnern, wie eben bei Erfolgen, zum Beispiel nach dem Treffer von Granit Xhaka.
Also es fällt definitiv schwer, dieses Derby zu vergessen. Das wird nicht passieren, aber man hat eben nicht nur ausschließlich gute Erinnerungen. Und das wäre anders, wenn jetzt tatsächlich Leiner oder auch Robin Hack mit seinem dritten Tor, das war ja auch möglich, in wenige Sekunden nach dieser Szene, als erstmal Jordan abschirmte für Leiner und da dann, glaube ich, Jabot rettete. Und dann kam ja der Ball nochmal raus zu Robin Hack, der dann mit dem Schlenzer auch, ja, ich glaube sogar auf dem Tordach landete. Also viel zu hoch war der nicht angesetzt. Köln, eine Szene hatten sie auch noch, finde ich, wird ein bisschen unterschätzt. Davy Selke, der ja auch schon eingewechselt war, segelte da kopfballbereit am 5-Meter-Raum rein und Elvedi war dann aber zum Glück mit den Haarspitzen noch eher am Ball. Ansonsten hätte Selke dann hier auch nochmal jubeln können und das wäre natürlich alles andere als cool gewesen. Am Ende bleibt ein 3-3, ein 3-3, das ein bisschen auch in diese Saison passt, ne? Also man muss sich das mal vorstellen, wie viele 3-3s wir jetzt schon erlebt haben. Es ist jetzt in Darmstadt ein 3-3, in Freiburg ein 3-3 auf der Karte und jetzt ein 3-3, also drei schon im Stadion auch alle gesehen, ein 4-4 in Augsburg, insgesamt eine negative Tordifferenz gegen die schlechten drei von unten, kein einziger Sieg gegen Köln, gegen Mainz, gegen Darmstadt. Also irgendwie passt ja auch dieses wilde Spiel wieder in diese wilde Saison aus unserer Sicht, oder?
Total. Also diese Saison ist ein sportliches Auf und Ab, das muss man einfach so sagen. In den letzten Jahren war ja vieles auch neben dem Platz sehr turbulent. Dieses Jahr haben wir neben dem Platz viel mehr Ruhe. Das ist erstmal schön. Dafür sehen wir die Achterbahnfahrt auf dem Rasen. Es ist einfach sehr inkonstant. Es wechseln sich im Spiel die guten Phasen und die wirklich schlechten Phasen ab. Es gibt bessere Spiele, es gibt schlechtere Spiele. Es fällt unglaublich schwer, diese Saison zu bewerten. Wir haben 27 Punkte, stehen damit jetzt auf einem Kurs, wo man sagt, es sieht sehr gut aus, dass wir jetzt nicht bis zum Schluss zittern müssen um den Klassenerhalt. Wenn wir mal in die zweite Liga schauen, dann müsste man mit 27 Punkten durchaus zittern. Also ist nicht so, dass das jetzt eine uneingeschränkt gute Saison ist, die wir spielen, sondern auch der geringen Ausgeglichenheit der Liga geschuldet, dass es einige ziemlich schlechte und einige sehr gute Mannschaften gibt, dass wir überhaupt in dieser Situation sind, in der wir uns wenig Sorgen machen müssen aktuell. Und das muss man alles so ein bisschen, finde ich, mit berücksichtigen. Ja, die Spiele gegen die schwachen Teams nicht gut. Bitter natürlich, dass du auch im Derby nur einen Punkt holst. Das ist dann natürlich auch immer eine schlechte Bilanz am Ende des Jahres. Ansonsten fehlt es einfach. 6 Siege ist wirklich nicht viel in der Bundesliga nach 25 Spielen. Das ist jetzt nichts, wo man wirklich himmelhoch jauchzend hier rumlaufen müsste und nach Saarbrücken fährt und von Selbstvertrauen gesegnet ist. Ich denke, das ist eine sehr schwierige Saison und ich bin ganz gespannt und kann immer noch nicht sagen, in welche Richtung sie denn am Ende, in welche Richtung das Pendel am Ende ausschlägt, wenn es in 2 Monaten darum geht, wirklich ein Fazit zu ziehen und diese Saison am Ende wirklich zu bewerten.
Ja, weil man sie auch nicht nur anhand der Punkteausbeute bewerten kann. Die Punkteausbeute wird sehr wahrscheinlich nochmal niedriger sein als in der letzten Saison. Das ist ziemlich sicher und trotzdem gibt es ja auch positive Dinge, zum Beispiel, dass sehr kostengünstige Spieler wie eben ein Rocco Reitz, weil er aus dem eigenen Nachwuchs kommt, ein Moritz Nikolas sich super entwickelt haben und vor allen Dingen ein Robin Hack als super kostengünstiger Transfer eine tolle Entwicklung genommen hat und irgendwie Borussia es ja geschafft hat mit dieser Mannschaft, die Fans auch wieder mitzunehmen, zu emotionalisieren. Ich meine, wir hatten gestern das 3:3 im Derby gegen einen FC, der uns sportlich eigentlich unterlegen sein sollte. Es ist in 7 Derbys zuletzt uns nur einmal gelungen, dieses wichtigste Spiel der Saison, so wird es ja vor allen Dingen von den Ultragruppen betitelt, zu gewinnen. Und trotzdem ist die Stimmung danach fast ausschließlich positiv der Mannschaft gegenüber. Und das ist ja auch ein Faustpfand, was wir so in den vergangenen Spielzeiten nicht hatten oder nicht mehr hatten. Von daher, es gibt ja auch viele positive Dinge. Jetzt dürfen wir die Saison aber auch nicht komplett abmoderieren, weil so ein paar Punkte braucht es auch schon noch, um ganz sicher zu gehen. Aber wenn wir jetzt so aufs Restprogramm schauen und auf die Lage der Liga, also in der Liga geht jetzt auch nach oben nicht mehr viel und so ganz einfache Spiele warten da jetzt auch nicht auf uns, beziehungsweise einfach ist eh nichts, wenn man, wie du es richtigerweise ansprichst, nur 6 Spiele in dieser Saison gewonnen hat. Und wenn man selbst den Pokal noch mit einbezieht, sind es 9 Siege und davon 6, das heißt 2/3 gegen 3 Gegner, gegen Heidenheim, Wolfsburg und gegen Bochum. Also es ist schon eine sehr, sehr kuriose Bilanz auch, ne?
Total. Und ja, wenn man das Positive darin sehen will, dann, dass wir gegen Heidenheim und Wolfsburg nochmal spielen und hoffentlich die nächsten 6 Punkte einfahren können. Aber ja, bevor wir gleich nochmal zu Heidenheim sprechen oder zu unserem Restprogramm, ja, wir haben eine ganz spannende Saison. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Es ist die Woche der Wahrheit und ja, jetzt sind es keine 48 Stunden mehr, bis wir im Auto sitzen in Richtung Saarbrücken und auch da natürlich die immer noch die Chance haben, was ganz, ganz, ganz Großes und Besonderes dieses Jahr zu schaffen. Und das macht diese Saison dann natürlich nochmal absurder und nochmal kurioser und auf jeden Fall, egal wie das endet, denke ich, wird man diese Saison lange in Erinnerung behalten.
Und du sprichst Saarbrücken bereits an. Wir haben jetzt gleich ein Interview vorbereitet mit Jens vom Podcast Studio Blau-Schwarz, die sich sehr intensiv mit dem ersten FC Saarbrücken auseinandersetzen. Da haben wir jetzt nochmal ein paar Expertenstimmen eingeholt. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal, um den Schwenk zu machen zu Saarbrücken. Wir sind jetzt gedanklich schon im Auto. Wie gesagt, in 2 Tagen geht's da schon los und dann werden wir uns wieder darüber den Kopf zerbrechen, wie denn die Aufstellung aussehen würde. Jetzt wird immer recht viel gewechselt, egal wie die Ergebnisse im Spiel davor sind. Was erwartest du denn jetzt für Saarbrücken? Robin Hack hat sich ja einen Startelf-Einsatz sowas von verdient, genauso eigentlich auch Rocco Reitz. Sind das so die logischen 2 Wechsel oder erwartest du noch mehr?
Ja, ich denke schon, zumal wirklich diese beiden Spiele natürlich jetzt eng beieinander liegen, das Derby und dann nur 2 Tage Pause. Man hat gesehen, Franck Honorat war wirklich stehend K.O. in der Schlussphase. Vielleicht kriegt er eine Pause. Also ich könnte mir schon 2-3 Wechsel gut vorstellen, alleine um mehr Frische auf dem Platz zu haben. Gar nicht jetzt aus Leistungsgründen, sondern viel eher, um die Frische auf dem Platz zu bekommen, die es dann auch braucht in so einem Spiel auf schwierigem Platz. Der Rasen in Saarbrücken, wir haben lange darüber gesprochen, der Rasen in Saarbrücken ist neu, bedeutet aber nicht, dass er gut ist, sondern wir werden auch da wieder schwierige Platzverhältnisse erwarten, ein anstrengendes Spiel für die Spieler und das wird bedeuten, dass es auch frische Beine braucht und entsprechend würde ich erwarten, dass es dann doch auch wieder 2-3 Veränderungen in der Startelf gibt.
Dann lass uns jetzt aber mal, bevor wir über unsere Gefühlslage jetzt konkret vor dem Spiel, würde ich sagen, jetzt am Ende der Folge sprechen, lass uns jetzt mal reinhören in das Interview mit Jens vom Saarbrücker Podcast Studio Blau-Schwarz. Viel Spaß dabei und wir melden uns in ungefähr 15 Minuten dann hier nochmal wieder. Jetzt haben wir ein Interview für euch vorbereitet, auf das ich mich ganz besonders freue. Wir schauen in den nächsten Minuten voraus auf das Pokalspiel am Dienstagabend beim 1. FC Saarbrücken. Zugeschaltet ist Jens vom Podcast Studio Blau-Schwarz. Hallo, grüß dich, Jens. Hi.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielleicht kannst du erstmal was über dich und den Podcast erzählen. Ihr berichtet ja auch in sehr ausführlicher Art und Weise über den 1. FC Saarbrücken, habe ich gesehen.
Genau so ist es. Wir sind zu dritt. Das ist der Peter, der Jule und ich. Wir machen das jetzt schon seit 4 Jahren. Wir haben damit angefangen, eher zufälligerweise, als wir aufgestiegen sind von der 4. in die 3. Liga. Also da sieht man schon, wir kommen so ein bisschen ein paar Etagen tiefer, als das bei euch der Fall ist. Und für uns steht jetzt nicht so sehr im Vordergrund, irgendwelche Spiele zu analysieren oder sowas, sondern für uns ist viel wichtiger, so Geschichten zu erzählen, die irgendwie mit dem Verein zu tun haben. Na, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, was wir da machen, da haben wir verschiedene Leute. Wir haben eigentlich auch immer einen Gast da, der irgendwas mit dem FC zu tun hat. Und die fragen wir dann so ein bisschen aus, wie sie dazu gekommen sind, wie sie zum Verein stehen. Wir haben das Glück, dass uns auch Trainer, Spieler, Manager, aber ich sag mal auch im weitesten Sinne Freunde des Vereins, Journalisten besuchen und dann mit uns ein bisschen über den FC sprechen.
Und du sagst es, ihr erzählt die Geschichten, die großen Geschichten jetzt abseits der einzelnen Partien. Ihr habt ja jetzt im Pokal eine ziemlich große Geschichte geschrieben und wenn ihr vielleicht in ein paar Jahren nochmal darauf zurückblickt, wird das ja immer noch bleiben, egal was da jetzt bei rumkommt. Ihr habt den KSC geschlagen, die Bayern und Frankfurt und dann gab es Anfang Februar dieses ominöse Spiel bei euch, was dann wirklich 3 Minuten vor dem angeplanten Abpfiff abgesagt worden ist wegen des Wetters. Wie sieht es denn jetzt mit der Prognose für den Dienstag aus? Also ich erreiche dich hier, wir sind hier gerade per Video zugeschaltet und ich erreiche dich in strahlendem Sonnenschein.
Ja, so ist es. Also man muss ja sagen, wir hätten ja eher gehofft, dass das Spiel noch irgendwie angepfiffen wird. Ich glaube, die Platzverhältnisse kommen oder wären eher uns zugute gekommen als euch, aber jetzt für das nächste Mal glaube ich, am Dienstag, so wie es aussieht, wenn wir bestes Fußballwetter haben. Hier in Saarbrücken ist ein neuer Rasen verlegt worden, der jetzt auch ein bisschen Zeit hatte, anzuwachsen, wie man das ja so schön im Fachjargon nennt. Das erste Spiel, was da drauf gespielt worden ist, das war noch ein bisschen holprig, das stand auch noch ein bisschen auf der Kippe, da waren wir auch im Stadion und haben dann gesehen, wie die Bielefelder mit dem Schiedsrichter lange diskutiert haben und der Schiedsrichter an einigen Stellen dann auch nochmal auf den Rasen geklopft hat, um zu gucken, ob das funktioniert. Da war der Rasen noch nicht im allerbesten Zustand, aber jetzt würde ich mal sagen, am Dienstag besteht da keine Gefahr, dass das nochmal abgesagt wird, ohne jetzt Meteorologe zu sein oder sondern mal so die Sicht als Hobbygärtner von der Tribüne aus.
Du hast jetzt schon so ein paar entscheidende Wegpunkte auf den letzten oder in den letzten Wochen angesprochen, nämlich, dass erstmal der Rasen ausgetauscht worden ist. Das hat ja dann auch eine Stange Geld gekostet. Dann haben sich die Bielefelder beschwert. Das haben wir auch mitbekommen. Wie sehr war das jetzt auch in Saarbrücken ein Thema? Auch vielleicht auf der politischen Ebene, weil diese fehlende Drainage, die hat es ja dann auch wirklich in die bundesweite Öffentlichkeit bekommen.
Ja, also es war nicht nur die fehlende Drainage. Ich könnte jetzt oder wir könnten jetzt wahrscheinlich die nächste halbe Stunde über den Rasen reden. Warum könnten wir das? Weil das eben hier schon ein sehr großes Thema war. Also das ist schon sehr aufgearbeitet worden. Da ging es dann um irgendwelche Lehmschichten, die verhärtet worden sind und dadurch konnte das Wasser nicht mehr abfließen und so weiter und so fort. Das hat uns schon auch sehr genervt. Man muss immer dazu sagen, und das möchte ich jetzt hier auch nochmal, das hat nichts mit dem Verein zu tun. Das ist immer ganz wichtig, weil das kam jetzt in der Öffentlichkeit auch nie so rüber, weil man natürlich immer den Verein irgendwie mit dem Stadion auch assoziiert. Aber das Stadion gehört nicht dem FC, sondern das gehört der Stadt. Und insofern kann der Verein überhaupt nichts dafür über die Zustände, die da sind. Der Verein ist der Mieter. Aber bei uns hat das eben schon auch sehr große Wellen geschlagen, gerade jetzt auch für das Saarland. Ne? Es gibt ja immer mal wieder den, oder wann kommt das Saarland vor, wenn man irgendwelche Vergleiche zieht, ein Waldbrand in der Größe des Saarlandes. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn jetzt Spiele gegen Bundesligisten und insbesondere die Bayern, wenn wir da mal so in so einem positiven Licht auch dargestellt werden, weil hier einfach viele tolle Dinge auch passieren, wir eine extrem coole Mannschaft hier haben und dann ist es natürlich schade, wenn das dann in so einem negativen Licht erscheint, gerade bei so einer Pokalreise, die man jetzt hat, wo Zuschauer auch dabei sind. Wir hatten ja schon mal eine ganz ähnliche Pokalreise, wo wir bis ins Halbfinale gekommen sind, damals dann an Leverkusen gescheitert. Und jetzt hat man wieder sowas und mit Zuschauern. Und dann ist es natürlich schade, wenn man weniger darüber redet, was die Mannschaft da für eine Leistung gebracht hat, sondern mehr darüber redet, irgendwie, dass der Rasen nicht so liegt, wie er liegen sollte.
Dann sprechen wir mal über die Highlights der vergangenen Monate auf eurer Pokalreise. Du hast die Corona-Spielzeit schon angesprochen, als es ja ins Halbfinale ging. Da hat man aber ja gar nicht auch in Saarbrücken gespielt, sondern in Völklingen, glaube ich, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Ist dann auch jetzt deutlich besser dieses Mal.
Ja, also mit dem Stadion, ne, da zackern wir schon ein bisschen länger rum. Der Umbau hat sehr, sehr lange gedauert und auch mit dem Ergebnis war man dann jetzt nicht in allen Teilen so ganz zufrieden. Genau, wir haben damals im Exil in Völklingen gespielt und sind jetzt zurück in Saarbrücken und sind natürlich extrem froh darüber, dass man das jetzt hier so mit den Fans auch erleben kann. Also auch mit dem, ich sag mal, Hexenkessel in Anführungszeichen, also Stadion fast ja knapp 15.000 Zuschauer, das ist natürlich eine andere Dimension. Aber wenn man an Völklingen zurückdenkt, da gab es halt auf der einen Seite Stehplätze und Sitzplätze, aber man hat immer so ein bisschen in den Wald dann auf der anderen Seite geschaut. Das ist atmosphärisch natürlich schon ein bisschen was anderes.
Jetzt seid ihr gestartet, ich habe nochmal nachgeschaut, genau parallel zu uns, also an einem Freitagabend gegen den Karlsruher SC im August 2:1 gewonnen. Lars Stindl hat dort für den KSC getroffen, also der alte Gladbacher Hautdegen, den habt ihr schon rausgeworfen. Jetzt muss man ja sagen, Saarbrücken KSC, das habe ich jetzt nicht als große Pokalsensation empfunden, aber was danach passiert ist, war natürlich richtig krass. Gegen die Bayern, der 2:1-Sieg, 96. Minute. Wo rankt das so im Fanleben von dir jetzt ganz persönlich, von dir und deinen Mitstreitern?
Ja, das ist schon, also da für mich würde ich schon sagen, das ist schon was ganz Besonderes, ne? Also ich glaube, gegen die Bayern gewinnen ist sowieso was Besonderes. Die Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, ist was ganz Besonderes. Das hat einfach eine extreme Reichweite, ne? Also man hat das auch in der Berichterstattung danach gemerkt. Die internationale Presse hat darüber gesprochen. Ein Kollege von uns hat ein Interview gegeben mit der französischen L'Équipe. Der Peter, das ist schon, also da sieht man halt einfach, was das für eine Bedeutung hat, ne? Dass gerade für so einen Verein, der ja mal bis in die Niederungen der fünften Liga waren, wenn der jetzt dann so Erfolge feiert, das ist natürlich was, schon was ganz Besonderes. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja Wahlsaarländer, ich bin seit 2009 im Saarland und verfolge den Verein so richtig intensiv seitdem ich hier eben angekommen bin. Es gibt natürlich auch noch Fans, die das schon sehr viel länger machen, gerade die Älteren. Es gibt ein legendäres 5:1, das mal in der Liga stattgefunden hat. Das war in den 70er Jahren, wenn man sich die Choreo nochmal anschaut, die dazu auch Bezug nimmt. Das Siege gegen so einen Verein sind schon was Besonderes. Jetzt aber auch insbesondere im Pokal, ne? Also weil in der Liga, da besiegt man die Bayern und die werden am Ende trotzdem nochmal Meister. Aber im Pokal besiegt man die Bayern und dann sind sie raus. Das hat nochmal einen ganz besonderen Stellenwert.
Vor allen Dingen, weil sich ja auch bis auf die Bayern-Fans jeder mit euch mitgefreut hat, ne? Also wenn die Bayern raus sind, ist mal für die gesamte Konkurrenz nicht mal so schlecht. Und natürlich auch von der Dramaturgie, dieses Spiel dort gewonnen zu haben auf der letzten Rille. Also wirklich ein großartiger Erfolg, der ja dann auch gegen Frankfurt nochmal wiederholt wurde. Mit 2:0 schlägt man die Eintracht. Das Spiel, da kann ich mich auch gut daran entsinnen, habe ich mit meinem Vater auf der Couch geschaut, nachdem wir am Abend zuvor dramatisch gegen Wolfsburg weitergekommen waren. Und wir waren natürlich auch für Saarbrücken in dem Spiel. Und wir haben uns verwundert die Augen gerieben, dass man überhaupt keine Frankfurter Dominanz gesehen hat.
Ja, absolut. Das muss man wirklich auch sagen. Das war hochverdient. Das waren auch zwei völlig unterschiedliche Spiele. Also man muss sagen, gegen die Bayern, da gehört natürlich auch Glück dazu. Also zum einen das Glück, dass bestimmte Chancen, die Bayern haben, nicht reingegangen sind. Das Glück, dass Tuchel sich überlegt hat, Kane vielleicht auch erst in der Nachspielzeit einzuwechseln und das 2:1 in der Nachspielzeit zu machen. Das spielt ihr dann in die Karten. Gegen die Frankfurter Eintracht war das was ganz anderes. Da hat die bessere Mannschaft gewonnen. Und zwar ziemlich souverän. Und da war das viel entspannter. Da hat man jetzt auch im Stadion natürlich irgendwie mitgefiebert, aber ab so einem gewissen Punkt hat man auch gedacht, okay, das geht hier heute nicht mehr schief. Und das war natürlich gegen die Bayern ganz anders.
Und jetzt kommen wir auf den Dienstag zu sprechen. Wie groß ist der Optimismus, dass es noch eine Runde weitergehen kann ins Halbfinale? Dann zu einem pfälzisch-saarländischen Derby gegen den FCK würde es ja kommen?
Ja, also das ist natürlich eine ganz besondere, ich sag mal, Karotte, die da für uns hängt, dass man danach gegen den FCK spielen darf. Ja, also es gibt so einen gewissen Optimismus. Warum zögere ich so ein bisschen, das zu sagen? Weil ne, immer bei den vergangenen Partien hat man einfach gehofft, dass man sich da gut aus der Affäre zieht und hat dann gewonnen. So, jetzt ist es so, dass man die irgendwie zweimal geschlagen hat und sagt, ja, warum jetzt nicht noch so einen dritten? Das, glaube ich, macht es dann schon so ein bisschen schwieriger. Einmal für uns als Fans da so Entscheidungen gehen, weil man da so eine gewisse Erwartung hat. Aber, glaube ich, natürlich auch für die Mannschaft, weil man natürlich immer noch ganz klar der Underdog ist und niemand erwartet wirklich, dass man gewinnt. Aber ich würde sagen, die Anforderungen oder die Erwartungen an die Mannschaft ist natürlich jetzt schon ein bisschen höher. Und das ist schon ein bisschen eine andere Situation aus meiner Sicht.
Was hat sich personell getan, vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Pokalschlachten im vergangenen Jahr, also im Achtelfinale und in der zweiten Runde und auch vielleicht im Vergleich zum ursprünglich angesetzten Termin? Also bei Borussia ist es ja so, dass bis auf Alassane Plea, Thomas Schwanscherer und Jonas Omlin eigentlich so der gesamte Kader mittlerweile da ist. Wie ist das beim 1. FC Saarbrücken?
Ja, also wir haben jetzt in der Winterpause nicht großartig nachgelegt. Es kam ein Spieler mit dazu, der vereinslos ist. Jetzt in Bezug zu dem, wie es vorher war, hat sich nicht großartig was verändert. Also man muss gucken, ob es für den einen oder anderen noch reicht, der eine Verletzung hat. Uafero beispielsweise, ein Abwehrspieler bei uns, der sehr stabil da hinten drin steht. Da weiß man noch nicht, ob es reicht. Aber unsere beiden Stürmer, der Sebi Jakob und der Patrick Schmidt, die sind beide verletzt gewesen schon in den letzten Spielen und die sind es jetzt immer noch. Da hat sich also eigentlich nicht so viel getan.
Aber der Brünker heißt da, glaube ich, der macht das auch ganz gut, ne?
Der Brünker macht das in der Tat sehr gut. Der netzt ganz ordentlich. Kam aus Magdeburg zu uns und hat sich nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Herzen der Fans, ist vielleicht noch ein bisschen viel, aber zumindest mal wird das mit Wohlwollen gesehen, wie er da vorne agiert.
Jetzt waren natürlich die Borussen schon dort vor einem Monat und waren ja dann auch schon im Stadion, haben die wirklich gute Kulisse aufgenommen. Was würdest du denn generell sagen? Was macht den 1. FC Saarbrücken auch so atmosphärisch aus? Also worauf kann man sich da freuen im Ludwigsparkstadion?
Ja, also natürlich kann man sagen, die aktive Fanszene hier, die ist schon wirklich toll. Das ist für uns auch, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein bisschen neu. Das war nicht immer so, dass die zusammen da so eine Stimmung gemacht haben, sondern im alten Ludwigspark war das eher ein bisschen geteilt. Und dann, wie gesagt, in Völklingen war das sehr schwer. Und hier die Virage Est, das ist schon sehr besonders. Da muss man sagen, kriegt man auch als derjenige, der das alle zwei Wochen sieht, häufiger nochmal eine Gänsehaut, was die dann da abreißen in so einem Spiel. Das ist wirklich toll. Ansonsten, das ist natürlich ein kleines Stadion. Wir haben die berühmten Kuhweiden, muss man einfach mal gucken, die das so ein bisschen schmälern. Aber dafür, wie das Stadion jetzt nun mal ist, wie es ist, ist da einfach eine sehr tolle Atmosphäre. Ne? Und gerade zu solchen Spielen, die natürlich für uns was ganz, ganz Besonderes sind, wird es natürlich immer noch mal extra laut.
Jetzt soll es sicherlich in Zukunft auch weitere dieser besonderen Spiele geben. Jetzt helfen natürlich die Pokaleinnahmen wahrscheinlich einem Drittligisten proportional noch mehr als einem Bundesligisten, gerade im ligainternen Vergleich. Würdest du auch sagen, dass damit dann perspektivisch auch das Ziel zweite Bundesliga angegangen werden sollte?
Ach, damit tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Die dritte Liga, das ist schon eine sehr besondere, ne? Wie die vierte auch. Bei der vierten, da steigt dann nicht mehr jeder Meister auf. Und in der dritten, das ist schon einfach sehr ausgeglichen. Da sind viele Traditionsmannschaften drin. Wenn man da mal so reinguckt, ob das jetzt Rot-Weiß Essen ist, ob das Dynamo Dresden ist, Waldhof, mit denen wir ja immer auch die Derbys haben, die jetzt unten drin stehen, die Löwen, die 60er und so. Das sind da durch so Pokaleinnahmen einen so einholbaren Vorsprung haben, wie beispielsweise jetzt ein Bundesligist, der in der Champions League ist. So ist es einfach nicht. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, nur weil man da Geld eingenommen hat, ist man dann im nächsten Jahr automatisch Aufstiegskandidat. Ich denke, ein Verein wie der FC Saarbrücken hat immer den Anspruch, da nach oben zu gehen. Und das ist auch gut so. Mit der Erwartungshaltung, das muss jetzt so sein, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil dafür gibt's gerade in der dritten Liga zu viele Vereine, die diesen Anspruch auch haben können. Das ist jetzt auch nochmal ein Unterschied in der Bundesliga, wo vielleicht ein oder zwei sagen, ne, oder jetzt mit Leverkusen drei, wir können Meister werden. Das ist in der dritten Liga, würde ich sagen, gibt's jedes Jahr 5, 6, 7 Mannschaften, die potenziell aufsteigen können. Und da brauchst du auch extrem viel Glück. Ne? Also ich meine, guck dir das bei uns an. Wir haben drei wirklich, würde ich sagen, gute Stürmer. Der eine reißt sich zum wiederholten Male das Kreuzband, der andere hat einen Schienen- und Wadenbeinbruch. Und das kannst du dann als so ein Drittligist auch nicht kompensieren mit den Kapazitäten, die du hast. Also da gehört dann einfach auch viel Glück dazu.
Also würdest du sagen, auch vielleicht, weil ja der 1. FC Saarbrücken, du sprichst Viert- und Fünftliga-Zeiten ja auch an, ne? Und die Viertliga-Zeiten sind noch nicht lange her und man ist diesem Flaschenhals zumindest entkommen, dass man deswegen auch ganz bewusst, ich sag mal, kleinere Brötchen backen sollte, um nicht irgendwie da ein bisschen zu viel auch zu riskieren, weil das ist ja dann auch immer die Gefahr, ne? Wenn man unbedingt da raus will.
Natürlich gibt es ja immer den Anspruch, da nach oben zu gehen, aber davon halte ich nichts. Wenn man ambitioniert, sollte man da reingehen und da sollte man auch immer hingucken. Wir sollten auch noch nicht vergessen, wo wir herkommen. Irgendwann muss man mal sagen, okay, jetzt sind wir lange genug aus der vierten Liga draußen, da müssen wir uns auch neue Ziele setzen. Aber da irgendwie immer mit dem Anspruch reinzugehen, da muss man aufsteigen. Das erzeugt einen unnötigen Druck auf eine Sache, die man nicht nur selbst in der Hand hat. Also da ist es schon wichtig, dass man eine Mannschaft hat, die in jedem Spiel 100% gibt, dass man gute Charaktere da drin hat. Da hat man das Gefühl, das ist der Fall. Und solange das stimmt, bin ich da auch zufrieden.
Und am Dienstag habt ihr, wie so häufig im Pokal, überhaupt keinen Druck. Ich denke, das können wir zum Abschluss nochmal festhalten. Ich freue mich sehr auf Saarbrücken, auf den Ludwigspark und auf einen Pokalfight. Am Dienstag natürlich mit besserem Ausgang für uns. Aber ich habe durchaus Respekt natürlich nach dieser bisherigen Pokalreise. Vielleicht zum Abschluss, wohin geht so die Tendenz hin für Dienstag, wenn du jetzt einfach mal in dein Gefühl reinschaust?
Ja, also ganz klar, ne, dass jeder, der mal Sport gemacht hat, will gewinnen und ich als Zuschauer drück denen jetzt natürlich auch die Daumen und ich habe da Hoffnung. Jetzt muss man ja sagen, ne, bei euch die Saison ist ja auch eher, sagen wir mal vorsichtig, etwas durchwachsen. Das heißt, da kommt jetzt auch nicht eine Mannschaft zu uns, die vor Selbstbewusstsein strotzt und sagt, okay, die hauen wir jetzt hier 5-0 weg. Ich glaube, wenn wir das Spiel offen gestalten können oder vielleicht sogar die Möglichkeit haben, auch früh ein Tor zu schießen, dann räume ich uns da auch Chancen ein. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, mit besserem Ende für euch, hoffe ich natürlich auf das bessere Ende für uns und bin da auch ein bisschen zuversichtlich, dass wir das schaffen können.
Sagt Jens vom Podcast Studio Blau-Schwarz. Danke, dass du dabei warst und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Das war also unser Gegnergespräch im Vorfeld des Pokalviertelfinals beim 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion. Übrigens dort das letzte Pflichtspiel von Borussia Mönchengladbach am 21. August 2005, also fast 19 Jahre her. Es war ein 3:0 in der ersten Pokalhauptrunde gegen den FC Kutzhof. Und die Aufstellung ist wirklich absolut legendär. Also ich gehe es mal kurz durch. Casey Keller im Tor, Kaspar Bögelohnt, Philipp Dahms, Milan Fukal, José Antonio, also See Antonio, Hassan El-Fakiri, Nils Odekampois, Eugen Polanski, Giovanni Elber, Marek Heinz und Václav Zverkocz, trainiert von Horst Köppel, die Torschützen Heinz El-Fakiri und der eingewechselte Bekim Kastrati. Was für eine Mannschaft.
Ja, hervorragend. Bekim Kastrati hatte ich komplett vergessen.
Vor allen Dingen, dass er mal ein Pflichtspieltor gemacht hat.
Ja, dass er ein Pflichtspieltor für Borussia gemacht hat.
Was haben Bekim Kastrati und Julio Villalba gemeinsam?
Ja, Julio Villalba auch unvergessen mit einer der besten Quoten im Borussia-Trikot. 2 Spiele, ein Tor, damit 50% Quote. Ja, klassischer Stürmer eben. Ja, großartig. Ja, dann geht's in den Ludwigspark. Ich hoffe, dass das Spiel diesmal angepfiffen werden kann. Wenn es nochmal abgesagt wird, dann ja, weiß ich auch nicht. Zumindest müssen wir dann nicht mehr nach Saarbrücken, sondern nach Frankfurt fürs Viertelfinale. Aber gehen wir mal davon aus, dass auch wenn die Platzverhältnisse schwierig sein werden, dass am Dienstag im Ludwigspark-Stadion gespielt werden kann. Die Wettervorhersage, vor allem das Regenradar, sagt ja nur leichte Niederschläge in den nächsten 48 Stunden voraus. Das sollte eigentlich reichen. Damit sollte der Platz auch ohne Drainage dann klarkommen.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Frankfurt deshalb, weil der 1. FC Saarbrücken als Ausweichstadion für den DFB-Pokal für diese Saison das Volksbankstadion am Bornheimer Hang, also das Stadion des Viertligisten FSV Frankfurt, angegeben hat. Das wäre also der Ausweichort. Aber wir hoffen mal, dass es jetzt beim zweiten Mal klappt. Und wir hoffen vor allen Dingen, dass Borussia da weiterkommt und sich dann in ein Pokalhalbfinale mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Woche nach Ostern spielt. Vielleicht ist ja sogar das 3:3, das war mein Take gestern, das ideale Resultat, um im Ludwigspark weiterzukommen, um die Chancen zu steigern. Also wer weiß, wie die Stimmung gewesen wäre, wenn wir jetzt verloren hätten und da mit einer Derby-Niederlage angereist wären. Aber wenn wir jetzt irgendwie diesen Sieg gelandet hätten und uns total überemotionalisiert hätten, wäre das vielleicht jetzt auch nicht das Allerbeste gewesen, um dort die Chancen zu steigern, oder? Vielleicht kann man es ja so sehen.
Ja, das ist natürlich jetzt auch schwer, im Nachhinein den Gegenbeweis anzutreten, wie es gelaufen wäre, wenn man gewonnen hätte gestern. Klar, wir hätten uns alle diese zwei Siege gewünscht, im Derby und im Pokal. Jetzt ist es das Unentschieden im Derby, umso wichtiger jetzt, dass das Pokalspiel gewonnen wird, egal wie. Es gibt eigentlich nur eine Option, Gewinn.
Und wie ist deine Gefühlslage? Hast du ein gutes Gefühl oder wird es ähnlich laufen wie für Bayern und Frankfurt?
Ja, ich habe prinzipiell ein gutes Gefühl für das Spiel. Ich denke, die Mannschaft hat jetzt in den letzten Wochen wirklich auch oft gegen Gegner gespielt, die gekämpft haben, die sich auch vor allem darüber definieren, dass sie dagegen halten. Bochum, Köln, Mainz, das waren jetzt viele dieser Spiele. Das heißt, wir sind voll im Training, was das angeht. Und deshalb glaube ich auch, dass Borussia in dem Spiel gut dagegenhalten wird. Und das ist erstmal das A und O. Und dann ist man fußballerisch eben etwas besser. Ich hoffe, dass der Rasen besser ist als in der zweiten Runde, als Saarbrücken gegen die Bayern gespielt hat und die Bayern wirklich starke Probleme hatten mit diesem Rasen. Viele Bälle, die versprungen sind. Ich hoffe, dass das etwas besser wird und nicht so sehr ins Gewicht fällt. Dann glaube ich, dass Borussia es auch schafft, hier und da die fußballerische Überlegenheit auszuspielen. Und ich hoffe, die Mannschaft sieht diesen Weg, der nach Berlin führt, der jetzt so klar ist, weil wir eben beide Spiele, die es noch zu gewinnen gilt, jetzt kennen in Saarbrücken und in Kaiserslautern. Und ich hoffe, dass das der Mannschaft einfach nochmal zusätzliche Motivation gibt, da ein ganz, ganz, ganz großes Ziel vor Augen zu haben. Ich denke, dass die Unterstützung der am Ende wahrscheinlich 1.800, 2.000 mitreisenden Fans von Borussia grandios werden wird. Und dann werden wir zusammen den Einzug ins Halbfinale feiern.
Ja, ich bin auch vorsichtig optimistisch. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn man schaut, wenn wirklich unterklassige Teams so richtig tiefe Runs hatten im Pokal, dann war es selten so, dass sie jetzt wirklich auf ihrem fast ganzen Weg nur Bundesligisten rausgehauen haben, ne? Und jetzt haben wir zweimal Anschauungsunterricht. Also man weiß ja wirklich, worauf es ankommt. Es geht irgendwie darum, möglichst viel der eigenen fußballerischen Qualität auch zur Geltung kommen lassen. Dadurch, dass ja unsere fußballerisch starken Sechser, Achter, wie auch immer man sie nennen möchte, Holding Sixes etc. pp., genau das haben wir wahrscheinlich nicht, aber du weißt, was ich meine, dass die eben schon im Spiel nach vorne eine gewisse Qualität besitzen, die dann auch dazu führen muss, dass wir in Saarbrücken einfach eine nennenswerte Anzahl an Torchancen bekommen, dann wird es vielleicht kein schnödes 1-0 oder souveränes 2-0, sondern irgendwie ein 4-2. Aber das ist ja auch völlig egal. Wir müssen irgendwie weiterkommen, idealerweise ohne Verlängerung, damit es nicht so ein ganz heißer Tanz wird. Aber ja, das große Ziel vor Augen, das muss die Mannschaft beflügeln. Gerade auch nach dem, was jetzt trotz dieses am Ende nicht gerade tollen Derby-Ergebnisses, was da auch nochmal passiert ist zwischen Fans, zwischen aktiver Fanszene und Mannschaft. Ne? Also das war ja wirklich ein guter, ein produktiver Austausch. Und ich glaube, damit im Rücken muss das irgendwie klappen.
Ja, ich denke auch. Du hast es angesprochen. Ich denke, es geht darum, dass man sich selber 10, 15 Torchancen in diesem Spiel erspielt, die Chancen hat und sie dann nutzt und selber hinten schaut, dass man von Saarbrücken eben nur 3-4 Situationen zulässt im ganzen Spiel. Und wenn das gelingt, dann ist die Chance, dass du gewinnst, halt eben doch deutlich höher, dass du mindestens ein Tor mehr schießt als Saarbrücken. Gegen die Bayern war es ja schon so, dass die Bayern, ich glaube, am Ende 15-2 Chancen hatten und dass Saarbrücken das Ding 2-1 gewinnt. Ja, das passiert halt einmal in 10 Jahren. Und genauso geht's für Borussia darum, dass du dir ein ähnliches Chancenverhältnis erspielst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ja schon gar nicht gering, weil da muss für Saarbrücken natürlich alles zusammenpassen. Natürlich wissen wir im Fußball, dass das immer passieren kann, aber ja, ich bin doch durchaus optimistisch, dass man dieses Spiel gewinnen kann.
Und gleichzeitig, klar, Saarbrücken gegen Bayern war so ein 1-100-Spiel, aber Saarbrücken gegen Frankfurt, also da merkte man den Klassenunterschied wirklich nicht. Also das ist dann wirklich der 1A-Anschauungsunterricht, wie man es nicht machen darf, weil Frankfurt ja überhaupt nicht tatsächlich gefährlich geworden ist. Es gab da, glaube ich, einen Lattenschuss oder so beim Stand von 0-0 und das war es dann auch. Ansonsten hat Saarbrücken dieses Spiel hochverdient gewonnen und hätte es vielleicht sogar noch höher gewinnen können. Dementsprechend, uns erwartet ein heißer Tanz. Es hat Potenzial, ganz großartig zu werden. Und dann wäre der Traum von Berlin ja noch konkreter mit einem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale am Betzenberg. Aber das ist noch Schnee von übermorgen. Wir schauen jetzt erstmal auf Saarbrücken, werden uns dann in dieser Woche auch nochmal kurz melden. Dann auch mit einem kurzen Vorausblick auf Heidenheim. Für uns ja dann auch der nächste Ground und auch schon wieder ein neuer Ground. Also es bleibt eine anstrengende Woche. Deswegen machen wir jetzt auch hier den Cut, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Wenn jemand noch ein Ticket hat, meldet euch. Wir brauchen noch eins für Saarbrücken. Also haut rein. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.